Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir hören heute aus Daniel 4. Das, was wir hier lesen, das hat Nebukadnezar selbst gesagt. Wir werden am Ende dieses Kapitels ein Statement dieses größten Königs hören, den es wahrscheinlich je gegeben hat. Er war ja das goldene Haupt in der Statue. Seine Majestät ist riesengroß, reicht bis an den Himmel, werden wir heute hören. Er ist wirklich ein König der Könige. Und er sagt von Gott, all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Es berührt mich, dass der mächtigste Mann der Erde oder einer der mächtigsten Männer, die je auf dieser Erde gelebt haben, so etwas sagen kann. Ich gehe davon aus, das war nach seiner Bekehrung, Wiedergeburt. Er hat sich dann Gott tatsächlich unterstellt gegen Ende seines Lebens. Der Weg dahin war relativ lang. Doch Gott will Menschen retten. Das ist sein Ziel. Wir lesen das an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass Gott retten will. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit das möglich ist, hat er seine Wege, sich zu offenbaren. Er tut es durch Zeichen und Wunder. Das tat er vor allem zur Zeit Jesu Christi, damit Jesus seine Göttlichkeit unter Beweis stellen konnte. Er tut es durch Träume und Gesichter. Das vor allem hier in diesem Buch Daniel, da kommt fast ein Traum nach dem anderen. Heute müssen wir sehr vorsichtig sein mit diesen Sachen, also wenn Sie Träume haben, dann deuten Sie das nicht immer gleich auf weiß ich nicht was. Meistens verarbeiten wir in der Nacht einfach Eindrücke, die uns im Alltag so treffen und in den Träumen machen wir dann damit ein Riesendurcheinander. Dann haben wir das Gefühl, das hätte eine Bedeutung, hat es meistens nicht. Wir haben einfach irgendwas verarbeitet, was uns sonst beschäftigt hat. Aber hier hat Gott ganz klar Träume geschenkt, um Zukunft anzuzeigen oder etwas vorauszusagen, was bald eintreffen sollte. Ich glaube, dass Gott das heute natürlich auch benutzen kann. Weniger da, wo wir die ganze Schrift haben, aber vielleicht in Ländern bei Menschen, die keinen Zugang haben zu seinem Wort. Das ist möglich, dass Gott das noch gebraucht. Oder durch die Propheten offenbart er sich. Für mich persönlich sind die Propheten der stärkste Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel, dass es Gottes Wort ist und nichts anderes. Sie finden kein anderes Buch, das Weltgeschichte voraussagt und dann trifft es ein. Das gibt's nirgends, das gibt's nur in der Bibel. Und zuletzt hat Gott sich geoffenbart durch seinen Sohn. Nachdem Gott vor Zeiten und auf vielerlei Weise sich geoffenbart hat durch die Propheten, hat er in der letzten Zeit sich geoffenbart durch seinen Sohn. Hebräer 1,1 ungefähr, so tönt das dort. Jesus Christus ist das letzte Wort Gottes ganz deutlich an uns Menschen. Wir haben heute die ganze Offenbarung in der Heiligen Schrift. Und darum hat alles andere massiv abgenommen. Es geht heute vor allem darum, dass wir die Bibel lesen und die Weisungen Gottes aus dem Wort Gottes nehmen und nicht aus unseren Gedanken. Die können uns sowieso täuschen. Wenn ich den Anfang lese von Kapitel 4, wenn Sie mitlesen, weiß ich nicht, was Ihre Bibel für eine Zählung hat. Bei mir steht eine große 4 und dann in Klammer 3, 31. Also vielleicht müssen Sie jetzt im Kapitel 3, Vers 31 lesen, wenn Sie das überhaupt haben. Bei mir hört 3 bei Vers 30 auf, aber im Kapitel 4 geht es dann mit der 3-Erzählung noch 3 Verse weiter. Und irgendwann beginnt es dann mit Vers 1. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Schön, wenn ein König das sagen kann. Ich glaube nicht, dass unsere Bundesräte heute das sagen könnten. Wir leben glücklich zu Hause und sorglos im Bundeshaus. So ganz sorglos, habe ich den Eindruck, sind die nicht. Nebukadnezar konnte das sagen eine Zeit lang. Und das ist eigentlich auch das, was meinen ersten Punkt ausmachen wird. Er lebt sorglos und glücklich. Eine bestimmte Zeit lang. Sein Reich steht. Es ist gesichert. Er hat Frieden. Er kann glücklich und sorglos leben. Aber dann hat er plötzlich einen Traum. Und dann ist's aus mit der Sorglosigkeit. Und warum hat er diesen Traum? Er sagt es selbst, damit die Lebenden erkennen. Wir leben noch und wir sollen etwas erkennen. Was sehen wir im dritten Punkt? Wahrscheinlich kennen Sie das schon. Aber es ist gut, wenn wir das immer wieder für uns in Erinnerung rufen. Nebukadnezar erzählt jetzt in der Vergangenheitsform, dass er glücklich in seinem Palast lebt und so, das ist Vergangenheit. Das war 7 Zeiten und ein Jahr mindestens vorher. Und jetzt kommt dann bald einmal der Traum. Nebukadnezar geht es gut. Er hat große Macht. So große Macht, dass er für sich die hängenden Gärten in Babylon baute. Man nimmt auch an, er baute die nicht nur für sich, sondern für eine seiner Frauen. Jetzt muss man sich das vorstellen. Der hat viele Frauen und für eine davon baut er ein Weltwunder. Er wusste nicht, dass das ein Weltwunder wird, aber es wurde dann in die 7 Weltwunder der Antike aufgenommen. Oben rechts das Bild, das sieht man hier jetzt ein bisschen größer. Die hängenden Gärten von Babylon. Seine Frau war eine Mederin, von den Medern und Persern abstammend, dem Reich, das nachher ihn erobern sollte. Er war mit einer von diesen Frauen verheiratet und die kam aus einem sehr blühenden und bewachsenen Bergtal, und ihr zuliebe hat er die Stadt dann bepflanzt, dass sie auch Pflanzen um sich hatte, so wie vorher, da wo sie herkam. Und er hat das so eindrücklich gemacht, dass das zu einem Weltwunder wurde. Ganz enorm, was er sich da gebaut hat. Und er lebte sorglos in seinem Palast, das sind natürlich alles Bilder, wie man sich das ungefähr so vorstellt. Jeder von uns, der ein Häuschen hat, hat vielleicht auch ein Gärtchen dabei. Wahrscheinlich kann man die Balkongeranien nicht gerade als hängende Gärten bezeichnen. Die sind ja in der Regel nicht begehbar. Aber vielleicht haben Sie im Garten sogar ein Biotop oder einen Springbrunnen oder sonst eine Pfütze. Bei Nebukadnezar war das alles halt ein bisschen größer. Da sein Privatswimmingpool, nehme ich mal an. Ja. Wunderschön, aber diese Sorglosigkeit, die hatte ein Ende. Da hatte ich einen Traum. Und dieser Traum ängstigt den großen König. Er sagt das selbst. Die Gedanken auf meinem Lager ängstigten mich. Das macht ihm Angst, was er jetzt träumt. Er spürt irgendwie, Gott will mir etwas sagen. Ich lese uns diesen Traum, das sind die Verse 7 bis 13 im Kapitel 4. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich, und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen, und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichtern meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz, im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden, und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden, und 7 Zeiten sollen über ihm vergehen. Eigenartiger Traum. Ein riesengroßer Baum, zuerst sieht alles gut aus, sein Wipfel reicht bis an den Himmel, wenn man sich das Weltbild von damals vielleicht ein bisschen vorstellt, die Erde als Scheibe, der Himmel wie eine Käseglocke darüber, an der die Sternlein angehängt sind. Und wenn man da aufs Meer hinausfährt und dorthin käme, wo diese Glocke des Himmels den Ozean berührt und man durchschauen könnte, würde man vielleicht in Gottes Himmel sehen. Das war so die Vorstellung. Jetzt, wenn Sie auf diese Scheibe einen großen Baum stellen, dann ist es sehr wohl möglich, dass dessen Spitze den Himmel berührt und man ihn von den Enden der Erde einfach sieht, weil das flach ist und eine Scheibe ist. Daniel beginnt nun, Nebukadnezar diesen Traum auszulegen. Interessant ist, dass Nebukadnezar zuerst alle Weisen von Babel zu sich ruft. Keiner kann ihm den Traum deuten. Und dann steht noch so, und zuletzt holte er auch Daniel. Weshalb wohl zuletzt? Warum nicht zuerst? Er hat die Erfahrung schon gemacht, dass der Gott Daniels Geheimnisse offenbaren kann. Und seine Weisen nicht unbedingt. Und Daniel beginnt und sagt, O König, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Wer so beginnt, der hat keine guten Nachrichten. Das, was er dem König jetzt sagen muss, ist eine schwierige Sache. Ich nehme fast an, dass Nebukadnezar so eine leichte Ahnung hatte, dass der Baum ihn darstellen könnte. Aber der Baum wird umgehauen, die Äste weggeschlagen, die Tiere werden fliehen davon. Was soll das bedeuten? Und er, der sowieso schon Angst hat, der ist geängstigt, bekommt jetzt als Anfang der Antwort, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Was Daniel sagen muss, könnte ihn locker das Leben kosten. Aber Daniel ist nicht irgendwem verpflichtet, dem König oder sich selbst oder so. Er ist nur Gott verpflichtet und so verheimlicht er diesem König nichts. Er beschönigt auch nichts und er verändert nichts. Ich lese mal die Verse 17 bis 21a. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reicht und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis an das Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihm vergangen sind, das hat, o König, folgende Bedeutung: Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. Der Beschluss des Höchsten. Du weißt, König Nebukadnezar, dass es einen gibt, der größer ist als du. Das hast du bereits selber gesagt. Als du die drei Freunde, meine drei Freunde aus dem Feuerofen riefst, hast du gesagt, ihr Knechte des Allerhöchsten. Daniel erzählt das nicht, aber ich nehme an, das geht ihm alles durch den Kopf. Nebukadnezar hat das schon mal erlebt und gesagt. Er hat es auch Daniel selbst gesagt, nach der Auslegung des ersten Traumes. Dein Gott ist ein Gott der Götter. Aber irgendwie hat er selbst sich diesem Gott noch nicht unterordnet. Und ich denke, das ist das Problem von vielen Menschen heute. Ja, Gott, okay, ist in Ordnung. Und das muss schon, der muss schon mächtig sein. Und er waltet irgendwie, eine höhere Macht muss es ja geben, irgendwie. Aber dass man sich diesem Gott unterordnet, nur noch ihm die Ehre gibt und ihn anbetet, da hapert es dann. Und das war bei Nebukadnezar genauso. Bis jetzt hat er diesen Schritt offenbar noch nicht getan. Und jetzt muss Daniel ihm sagen, was ihn treffen wird, was der Traum bedeutet. Man wird dich von den Menschen ausstoßen. Das menschliche Herz wurde dem Baum genommen und es wurde ihm ein tierisches gegeben. Bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Sagen Sie das mal einem mächtigen Mann, Putin oder so. Man wird dich ausstoßen von den Menschen und du wirst mit den Tieren des Feldes da irgendwie ja, leben. Man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen. Das einem Weltherrscher sagen, das ist lebensgefährlich. Du wirst vom Tau des Himmels benetzt werden, draußen leben, nicht mehr ins Haus hineinkommen. Es werden 7 Zeiten über dir vergehen. Wir haben keine genauere Angabe zu diesen 7 Zeiten. Es müssen mindestens aus meiner Sicht 7 Monate sein. Es wird gesagt, sein Haar wurde so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Also 7 Wochen reichen nicht. 7 Monate, das wird schon knapp, aber könnte hinreichen. Vielleicht waren es 7 Jahre, ich weiß es nicht. Aber das wäre dann wirklich das Maximum. Die Zeiten sind von Gott so berechnet, bis du erkennst, dass der Himmel herrscht. Das ist kurz gesagt. Nebukadnezar, du bist ein Herrscher der Herrscher. Aber du musst wissen, der Himmel herrscht. Und da kannst du nichts ändern. Darum, o König, brich mit deinen Sünden. Ich finde das schön von Daniel. Das Seelenheil Nebukadnezars liegt ihm am Herzen, mehr als sein eigenes Leben. Er scheut sich nicht, dem König das alles zu sagen, wenn der sich nur bekehrt. König, brich mit deinen Sünden. Und das ist eigentlich etwas, was wir uns auch immer wieder zurufen sollten, gegenseitig. Brich mit deinen Sünden. Das ist so wichtig. Wir haben uns die Sünden sicher vergeben lassen, darum sind wir hier. Wir glauben an Jesus Christus, an seine Vergebung. Wir haben sicher gebetet, dass er uns die Sünden vergibt und dann erstaunt festgestellt, dass wir immer noch Sünder sind und immer noch sündigen. Und noch fähig sind, wieder Sünden zu begehen, manchmal ganz schön kräftige. Und dann beten wir wieder und Gott vergibt, tatsächlich, wenn wir es ernst meinen. Aber er erwartet auch von uns, dass wir mit den Sünden brechen. Dass wir sagen, da ist Gefahr für mich, da begebe ich mich nicht hin. Ich muss Abstand halten, da wird es zu gefährlich. Ich will mit dieser Sünde brechen, o König. Brich mit deiner Sünde. Ich glaube, das ist Vers 34. Nein, 24. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Du lebst glücklich und sorglos in deinem Riesenpalast, in dieser Stadt mit diesen wundervollen hängenden Gärten. Babylon muss die schönste Stadt gewesen sein, die es je gegeben hat. Es gibt wahrscheinlich weltweit nirgends irgendwas Vergleichbares wie damals Babylon. Da bin ich so mittlerweile überzeugt. Vielleicht täusche ich mich, aber das muss gewaltig gewesen sein. Wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll, dann brich mit deinen Sünden. Sehen Sie, Gott wird uns wegen unseren Sünden nicht bestrafen. Wenn wir um Vergebung gebeten haben, dann hat Jesus die Strafe getragen. Wenn wir sündigen, gibt es nicht mehr Strafe, aber es gibt Konsequenzen. Wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre und ich komme in eine Kontrolle, dann muss ich zahlen. Es gibt einfach Konsequenzen, es ist keine Strafe Gottes. Weil du zu schnell fährst, hast du jetzt die Buße. Nein, so ist Gott nicht. Oder wenn du zu viel trinkst und einen Unfall verursachst, deinen Ausweis verlierst und vielleicht dein Leben noch riskiert hast, das ist eine Konsequenz, das ist keine Strafe. Die Strafe lag auf Jesus. Wir werden nicht mehr gestraft von Gott. Aber wir tragen Konsequenzen von Fehlentscheiden. Das ist ganz klar. Die treffen uns. Irgendwie kennt Gott das Herz Nebukadnezars, so wie er unsere alle Herzen kennt. Und er weiß, was der Mann braucht, um sich zu bekehren. Und Gott weiß, eigentlich sucht er mich. Aber es scheint, dass es schwer ist für einen Reichen, in den Himmel zu kommen, ja? Der König hat mit seinen Sünden nicht gebrochen. Es dauerte noch ein ganzes Jahr und dann erzählt er selber, 12 Monate später, erging er sich, glaube es ist er Form, auf seinem Palast und schaut über diese Stadt und sagt, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Er hat noch recht, er übertreibt überhaupt nicht. Laut dem Traum reicht seine Majestät bis an den Himmel und seine Macht bis an die Enden der Erde. Oh ja, er hat das gemacht, mit seiner gewaltigen Macht und zu Ehren seiner Majestät, aber eben zu Ehren seiner Majestät und nicht zu Ehren dessen, der ihm die Majestät gegeben hat, wie es ihm Daniel auch schon gesagt hat, du bist ein König der Könige, dem Gott Macht und Ehre und Stärke gegeben hat. Und er meint immer noch, das sei sein Verdienst. Das Wort war noch in seinem Munde, da kam es plötzlich über ihn und über Nebukadnezar gibt es auch Bilder. So herrlich hatte er's. Und die Kunst stellt ihn dann so dar, mit langen Haaren, mit Krallen wie Adlerfedern, langen Haaren wie Adlerfedern, Krallen wie Vogelkrallen. Im selben Augenblick hat er den Verstand verloren und ist während 7 Zeiten eben draußen gewesen und hat Gras gefressen wie ein Ochse, steht so in der Bibel, fraß Gras wie ein Ochse. Er, der mächtigste Mann der Welt. So nebenbei gesagt, was mich am meisten erstaunt an der ganzen Geschichte ist, dass seine Großen ihn nach diesen 7 Zeiten wieder als König eingesetzt haben. Das erstaunt mich am meisten. Ich weiß nicht, ob ich da als Ratgeber das auch geraten hätte. Der ist doch durchgeknallt, den können wir jetzt nicht wieder als König einsetzen. Das kann ja wieder passieren, oder ich weiß auch nicht, was wir alles für Bedenken dann angemeldet hätten. Aber seine Großen merkten, der König ist wieder gesund. Der ist wieder voll da. Und Gott hat ihm derart Macht und Majestät gegeben. Der brauchte nur zu kommen und alles verbeugte sich wieder vor ihm. Du bist der König, kein Zweifel. Und er wurde wieder eingesetzt, ganz gewaltig. Wozu? Die Geschichte dieses Traumes. Warum gibt's das? Die 7 Zeiten dauerten so lange, bis Nebukadnezar seine Augen erhob und den Gott des Himmels anerkannte. Und es gibt nur einen Grund für die ganze Geschichte, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wen er will. Das ist schon erstaunlich. Und jetzt glaubt's Nebukadnezar. Gott ist mächtig genug, mir meine Macht wegzunehmen. Kann das. Und dann bin ich nicht mehr König. Er kann mir die Macht sogar wieder geben, dass ich nach 7 Zeiten des Wahnsinns wieder als König eingesetzt werde. Gott kann das. Er tut das. Sehen Sie, Gott will nicht unseren Wahnsinn. Er will auch nicht unseren Tod. Er will, dass wir leben. Und dass wir das in Ewigkeit tun. Bei ihm. Nebukadnezar darf das erfahren. Nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Es war seine Gelegenheit und selten sieht man das Ziehen Gottes so deutlich wie im Leben Nebukadnezars. Er brauchte viele Erfahrungen, viel Zeit, aber vergessen wir nicht, er war der reichste Mann seiner Zeit. Die Bibel sagt, dass sein Reicher noch schwerer hat, ins Reich Gottes zu kommen, als dass sein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Mit Nadelöhr ist das kleine Tor gemeint neben einem großen Stadttor. Da gab es noch ein kleines Türchen, denn in der Nacht wurden die Stadttore geschlossen. Kam aber immer wieder vor, das erleben wir ja auch, dass einer zu spät kommt. Und dann musste man ihn halt doch noch irgendwie hereinlassen können. Also hat man das kleine Tor aufgemacht. Da musste man gebückt herein, das war tief. Ein Kamel musste sich niederlegen und hineinkriechen. Das tun Kamele nicht gern. Die kommen da fast nicht rein. Es geht, wenn das Kamel gut dressiert ist und derjenige, der mit ihm kommt, auch Macht über das Kamel hat, dann kann es da durchkriechen. Aber das ist schwer. Und es sei noch schwerer, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Aber nicht unmöglich. Wenn Nebukadnezar Gott die Ehre geben konnte, dann kann das jeder. Auch der reichste heute lebende Mensch kann zu Gott kommen. Gott hat seine Möglichkeiten dazu. Aber man muss den Blick aufheben und aufs Kreuz schauen und Gott die Ehre geben. Seine Vergebung annehmen. Ich habe da 2 Zitate vom Ideaspektrum 9.14. Stephen Hawking aus Cambridge, ein Physikprofessor, der Atheist ist, hat gesagt, die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und er will damit sagen, Religion ist was für ängstliche Leute. Ja? Die brauchen das halt. Aber die Mutigen, die brauchen doch das nicht. Wir brauchen keine Religion. Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und dann hat John Lennox, Mathematikprofessor in Oxford, ein bekennender Christ, darauf geantwortet, das gefällt mir jetzt, der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Sehr gut gesagt. Wenn du das Licht Gottes in deinem Leben scheust, dann brauchst du den Atheismus. Gute Antwort. Wir müssen aufs Kreuz schauen, denn wir brauchen Vergebung. Wir brauchen das in unserem Leben. Nebukadnezar hat jetzt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes erfahren und jetzt kommt er an sein Lebensende und jetzt gibt er ein ganz berührendes Statement ab. Und das lohnt sich, das gut anzusehen. Er ist ja ein gewaltiger Herrscher. Und jetzt sagt er, immer noch eingesetzt als König, da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Von Geschlecht zu Geschlecht. Nebukadnezar ist jetzt in einem Alter, wo er wahrscheinlich spürt, ich vergehe. Nach seinem Tod existierte Babylon noch circa 20 Jahre. Das ist ja fast nichts. Und dann wurde es von den Medern und Persern erobert. Gab nicht viele Nachfolger nach Nebukadnezar. Und die Macht, die bröckelte sofort, als er starb. Und er spürt, Gottes Macht ist von Geschlecht zu Geschlecht. Die der Menschen nicht, die vergeht. Aber Gott ist ewig. Sehen Sie, das ist mein ganz großer Trost. Wir werden alle vergehen. Und eigentlich ist das ein bisschen zum Schmunzeln für uns, ja? Alexander der Große verging, Nebukadnezar verging, Karl der Große verging, Cäsar verging, Napoleon verging. Und die Erde nahm kaum Notiz davon, die hat einfach weiter rotiert. Es gab weiter Tag und Nacht, Frost und Hitze, Sommer und Winter, so Ernte und Saat. Die Männer kamen, haben das Bild auf der Erde ein bisschen verändert, aber nach ihnen wurde es wiederum gestaltet. Aber derjenige, der ewig herrscht, der bleibt eben. Und das hat Nebukadnezar jetzt eingesehen. Er sagt, gegen den sind alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen. Er spürt das ja, ich auch, Nebukadnezar. Alle, die auf Erden wohnen. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Mit dem ganzen Universum macht Gott, was er will. Er hat die Fäden in der Hand. Und jetzt kommt wahrscheinlich die größte Aussage. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Das ist schon interessant. Der große Nebukadnezar sagt, keiner darf seiner Hand wehren, man darf ihn noch nicht einmal fragen, was er macht. Paulus hat das wiederholt in Römer 9,20. Wer bist du, o Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Wenn er einen Topf zur Ehre machen will, dann darf er das. Wenn er einen machen will zur Unehre, darf er das auch. Warum willst du mit Gott rechten? Es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Dass Nebukadnezar das sagt, das beschäftigt mich, bewältigt mich. Ich finde das ganz gewaltig, was er hier aussagt. Nun, das sind seine letzten Worte hier auf dieser Erde, im Buch Daniel. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das kommt im Neuen Testament als Zitat aus dem Alten Testament wieder vor. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus zitiert, Petrus zitiert, kommt aus den Sprüchen. Und Nebukadnezar hat es vorher schon gesagt. Er hat es erfahren. Ich habe hochmütig gelebt. Ist das nicht die große Babel, die ich Kraft meiner Majestät als Residenz erbaut habe? Und dann kam es über ihn. Und jetzt weiß er, wer hochmütig wandelt, den kann Gott demütigen. Und wenn er jemanden demütigt, ist zu seinem Besten. Das ist ja das Gewaltige. Wenn wir von Menschen gedemütigt werden, dann tut das weh und dann ist es möglicherweise ungerecht. Aber wenn Gott demütigt, tut er es zu unserem Besten, weil er uns aus einer Verblendung herausholen will und uns die Erkenntnis geben will, dass es niemanden gibt, der seiner Hand wehren könnte oder ihn fragen dürfte, was machst du? Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Das ist ganz gewaltig. Ich mache noch einmal aufmerksam auf diese Blätter von Johnny Erickson. Vielleicht haben Sie Bücher von ihr gelesen. Sie schreibt über ihre Leidenszeit, vielleicht kennen Sie, sie nimmt Bezug auf Johannes 5, der Kranke am Teich Bethesda, seit 38 Jahren lahm und Jesus macht ihn gesund. Für Johnny dauert es jetzt 46 Jahre. Noch länger als 38. Sie hat immer wieder gehofft, gesund zu werden. Und sie schreibt heute diesen Artikel, eine tiefere Heilung. Und sie meint damit, was Gott durch meine Krankheit oder meinen Unfall an meiner Seele gewirkt hat, ist eine viel tiefere Heilung als das, was er an meinem Körper hätte bewirken können, wenn er mich wieder gesund gemacht hätte. Es ist der beste Artikel zu Leiden oder Gottes Plan in unserem Leben, den ich je gelesen habe, weil es sehr viele theologische Wahrheiten drin hat, ganz praktisch erklärt von jemandem, der das selbst durchlebt. Nehmen Sie das mit, es ist wirklich lesenswert. All sein Tun ist richtig, seine Wege sind gerecht. Wir verstehen das nicht. Wir müssen es akzeptieren. Wenn ich in Länder schaue mit Christenverfolgung, dann verstehe ich das nicht. Sehe aber gleichzeitig, dass es nirgends so viele Bekehrungen gibt wie da, wo Verfolgung herrscht. Gott rettet umso mehr, je stärker der Druck wird. Sein Tun ist richtig, seine Wege sind gerecht. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich will es annehmen. Und wir wollen unser Leben diesem Gott hingeben und wie Nebukadnezar ihn ehren, verherrlichen und loben mit unserem Leben und unserem Tun. Ich will noch beten. Vater im Himmel, es gibt einiges in deinem Kapitel, wo es zu gross ist und wo vielleicht in unserem Verstand etwas auslöst, wo wird Widerspruch geben. Gerade das, dass dein ganze Tun immer richtig ist und deine Wege gerecht. Ja, wir machen unsere Wege oft selber ein bisschen kaputt, leiden unter Konsequenzen von Fehlentscheidungen oder vielleicht sogar von sündigem Verhalten. Aber dein Tun ist richtig, deine Wege sind gerecht und dafür danke ich dir. Lehr du uns, auf deine Wege zu schauen, immer wieder auf die zurückzukommen, auf denen vorwärts zu gehen. Und schenk, dass wir das dürfen erkennen, dass du es schon gut machst. Du bist ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Geschlecht zu Geschlecht. Und das gibt uns Hoffnung. Und eines Tages dürfen wir bei dir sein. Hab Lob und Dank für die Vergebung in Jesus Christus, wo uns der Weg zu dir auftut. Und dass wir die Ewigkeit einmal bei dir dürfen verbringen, wenn wir die Vergebung angenommen haben. Hab Lob und Dank dafür. Amen.